Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Mit Till Opitz.
Überall und jederzeit. Pornos, die sind seit, plus minus 15 Jahren de facto rund um die Uhr technisch in bester Auflösung zugänglich. Vom Gruppenanalsex bis Squirting in Nahaufnahme ist da alles zu sehen. Tja, ein Alterscheck haben wohl die wenigsten Seiten. Was hat das für Folgen? Dazu hat sich der Berliner Sexualpsychologe und Buchautor Christoph Ahlers Gedanken gemacht. In eine Stunde Liebe erzählt er von Männern, die in seine Praxis kommen, weil sie lieber zu harten Pornos masturbieren, statt Sex mit ihrer Freundin oder ihrem Partner zu haben. Er verrät, warum wir Männer gefährdeter sind, pornoabhängig zu werden, im Gegensatz zu Frauen. Und er sagt, wie wir das Kommunikative wieder in den Sex bekommen, zurückbekommen. Dazu ein sommerliches Liebestagebuch von und mit Sarah. Herzlich willkommen.
Deutschlandfunk Nova.
Wie beeinflussen uns Pornos? Das habe ich diese Woche den Sexualpsychologen Christoph Ahlers gefragt. Er arbeitet in seiner Praxis in Berlin mit Paaren und Einzelpersonen. Und als erstes wollte ich mal wissen, gibt es wirklich eine Generation Porno?
Meines Erachtens ja. Geburtsjahrgang 1990 und später ist die erste Generation von Personen, die primär mit multimedialer Internetpornografie sozialisiert und sexualisiert wurden. Warum? Weil die in die Pubertät kamen, als Breitbanddatenverbindungen erstmals bevölkerungsweit vorhanden waren und ausschließlich mit dieser technologischen Voraussetzung sind multimediale Pornografieinhalte konsumierbar. Diese Jugendlichen, die heute jung Erwachsene sind, haben diese Erfahrung zum allergrößten Teil gemacht. Das heißt, dass sie entweder bevor sie erste eigene sexuelle Erfahrungen machen konnten, über das Internet auf explizite, fiktionale sexuelle Darstellungen gestoßen sind oder mitlaufend mit ihren ersten sexuellen Erfahrungen über das Internet diese expliziten Darstellungen konsumieren konnten.
Der technische Zugang, dieser unbegrenzte Zugang ist das eine. Kann man aber auch sagen, dass es in den letzten 10, 15 Jahren eine Entwicklung gab, dass Pornoästhetik einfach zugenommen hat. Wenn man sich heute Instagram anguckt, wenn man sich heute die Fitnessstudios anguckt, dass auch sozusagen da nochmal eine Pornoästhetik auch in den Mainstream gekommen ist?
Durch diese exponentielle Zunahme an verfügbaren Inhalten entstand natürlich auch eine Diversifikation von Sujets und Settings. Und früher war Pornografie, also in der Zeit vor dem Internet, überwiegend ja als VHS-Videokassetten in den hinteren Räumen von Videotheken ausleihbar. Da war das mehr oder minder aus einem Guss, alles so auf eine Art und Weise. Und es waren Überfrauen mit Überbrüsten blondiert, die dann auf explizite Art und Weise Sex hatten. Und das hat sich völlig gewandelt und diese Aufsplittung der verschiedenen Sujets, insbesondere die POV-Ästhetik, also Point of View, bei der der Kameramann selbst Akteur ist und dadurch der Zuschauer das Gefühl bekommt, er selbst interagiert mit der Partnerin oder dem Partner, und die gesamte Girl Next Door Ästhetik hat dazu geführt, dass wir heute nicht mehr eine so stereotype Pornografie haben, sondern eben ein sehr breites Spektrum an mehr oder minder ästhetischen Darstellungen.
Was hat das jetzt für Auswirkungen? Kann man wissenschaftlich überhaupt schon sagen, das ist ja noch ein neues Phänomen, dass wir haben Zugriff von allem, von Anal- bis Point-of-View-Videos auf dem Smartphone, auf den Rechner, was das mit uns, ja, jungen Menschen oder auch mit anderen jungen Menschen macht?
Der entscheidende Punkt ist, dass wir uns klar machen müssen, dass Pornografie keine Abbildung menschlicher Sexualität ist, sondern eine fiktionale Darstellung sexueller Interaktion, die eine supranormale sexuelle Stimulation bewirkt. Das ist der entscheidende Punkt.
Also es ist eine extreme Stimulation, die eigentlich im normalen Leben so nicht zu kriegen ist.
So ist es. Ja, das heißt, das Reizpotenzial von dieser expliziten Form der sexuellen Darstellung unterscheidet sich durch die real erfahrbaren Möglichkeiten, die wir haben. Dadurch, dass es um eine explizite Fokussierung auf Genitalien und sexuelle Handlungen geht, bekommt der Zuschauer oder Konsument Perspektiven, Einblicke und Detailvergrößerungen, die er selbst in seinen eigenen sexuellen Begegnungen gar nicht einnehmen oder haben kann. Und dieser Umstand, der ist relevant für die Frage, was macht das mit den Menschen? Denn diese fiktionale Qualität wird in der Regel nicht dechiffriert von den Konsumenten. Das bedeutet, wo bei Science Fiction oder Crime Fiction die Leute wissen, da fliegen gar keine Untertassen und Raumschiffe auf andere Planeten, da misslingt genau dieser Dechiffrierungsprozess beim Konsum von expliziten sexuellen Darstellungen. Warum misslingt der? Weil wir es auf der einen Seite, auf der Seite des Konsumenten, mit einer starken emotionalen Beteiligung zu tun haben. Das Thema Sexualität interessiert und fasziniert fast alle Menschen. Gleichzeitig haben fast alle Menschen diesbezüglich auch Unsicherheiten und Fragen. Die sind da irritierbar. Und das Ganze wird überlagert noch von einer maximalen sexuellen Erregung. Das führt dazu, dass rationale Reflexionsprozesse tendenziell ausbleiben und von dieser enormen Stimulation überlagert werden. Dass diese Art der beziehungslosen, expliziten Sexualität mit speziellen Praktiken und Stellungen und Handlungen unbewusst, also nicht reflektiert, Modellcharakter annehmen kann und dass besonders, wo vielleicht Jugendliche dadurch den Eindruck gewinnen, so geht geiler Sex und so muss man das wollen, können, bringen, drauf haben, um in sexueller Hinsicht gut anzukommen und gut drauf zu sein. Und das wissen wir noch nicht, ob das eine kollektive Auswirkung dieser Art hat, denn das ganze Phänomen ist erst 15 Jahre alt. Das heißt, wir müssen jetzt mal begleitend untersuchen, was das mit diesen ersten Geburtskohorten macht, die davon betroffen sind.
Wir reden über mögliche gesellschaftliche Folgen des Pornokonsums. Der hat ja in den vergangenen Jahren stark zugenommen, er ist überall erhältlich. Und ich habe darüber gesprochen mit Christoph Ahlers, Buchautor, Sexualpsychologe. Er arbeitet tagtäglich mit Menschen in seiner Praxis für Paarberatung und Sexualtherapie. Und ich habe ihn gefragt, mit welchen sexuellen Problemen die Leute denn dann in seine Praxis kommen.
Also die unmittelbaren Auswirkungen in der sexualpsychologischen Sprechstunde sind die, dass erstmal wir anfangen mit Beginn des 21. Jahrhunderts und meiner Erfahrung nach zunehmend mit Paaren konfrontiert sind, bei denen nicht mehr wie früher im Klischee der Mann immer Sex will und die Frau immer nie. Also das war so früher so ein Klassiker in der Sexualberatung. Paare, bei denen der Mann öfter mit seiner Frau schlafen will als sie mit ihm. Und das dreht sich in den letzten Jahren hin zu immer mehr Paaren, bei denen die Frau sehr wohl mit ihrem Mann schlafen will, aber der Mann nicht mit ihr. Und dann kommen diese Männer häufig auf Druck ihrer Frauen, aber dann doch erstmal alleine und präsentieren sich mit selbst verliehenen Internetdiagnosen. Sexsucht, Pornosucht, Online-Sucht und so weiter und so fort. Und was stellt sich heraus bei klinischer Betrachtung? Dass die Männer sich in ihren Beziehungen überfordert fühlen, und zwar auf der Beziehungsebene überfordert, nicht sexuell, und es zu tun haben mit Frauen, die selbstbewusst und selbstbestimmt partnerschaftliche Geschehnisse einreklamieren und in Kontakt treten wollen. Und die Männer berichten, bei mir war das so, ich bin, seit ich denken kann, seit der Pubertät spätestens, war für mich klar, morgens und abends hole ich mir einen runter zu Online-Pornografie. Ich hatte das Tablet immer unter dem Kopfkissen. Und das, was ich da abrufen kann, ist einfach und explizit ist irgendwie auch geiler als das, was ich real erleben kann. Vor allem der Bildschirm will nichts von mir. Da kann ich mit mir machen, was ich will, ohne dass Anforderungen an mich gerichtet werden. Und das Ganze mit Kopfhörer ist multimedial. Das heißt, das stimuliert in einer Weise, die mich nicht in so kriegt, wenn ich mit meiner Freundin oder meiner Frau selbst schlafe. Das heißt also in der Zusammenfassung eine Tendenz, dass sich Männer aus den sexuellen Beziehungen in die sexuelle Selbstbetätigung zurückziehen unter Nutzung multimedialer Internetpornografie. Davon wissen die Frauen in der Regel nicht. Sie kriegen das so nicht mit. Natürlich machen die das nicht, wenn die Frau neben ihm im Bett liegt, sondern an anderen Orten. Sie sagten schon, mobile Geräte. Und die Frauen denken dann, mit meinem Mann stimmt was nicht. Der ist krank, der ist impotent oder hat eine Libido-Störung, die ganzen Etiketten, und machen sich eher Sorgen. Und dann, wenn die Frauen mitkommen und Paargespräche beginnen und sich dabei herausstellt, dass der Mann mitnichten asexuell ist, sondern seine sexuelle Selbstbetätigung voll erhalten ist, vielleicht sogar noch zugenommen hat im Vergleich zu früher, dann ist das für die Frauen natürlich häufig erstmal eine gemischte Gefühlsreaktion. Einerseits Erleichterung, mein Mann ist nicht krank, andererseits Schockierung darüber, dass der mit sich offenbar sexuell sehr aktiv ist, aber sie als Partnerin völlig links liegen lässt. Und die Männer begründen das, wie gesagt, mit ihrer Sozialisation über Pornografiekonsum zur Selbstbefriedigung als gelernte Strecke, die irgendwie drin ist und die irgendwie einfacher ist als die ganze Beziehungsinteraktion mit einer realen Partnerin.
Ist das ein Ding, das eher Männer dann auch betrifft, dass sie sich eher auf Pornos zurückziehen, statt dann sozusagen mit der Partnerin an der Beziehung zu arbeiten?
Ganz explizit und empirisch eindeutig ist die Nutzung von Gelegenheitssexualkontakten und expliziten sexuellen Darstellungen ganz überwiegend männlich. Das heißt, wir können davon ausgehen, bei 2/3 bis 3/4 aller Konsumenten von Prostitution und Pornografie handelt es sich um Männer. Und wenn man Frauen dazu befragt, dann gibt es eine Minderheit von Frauen, die sagen, ich finde Pornos auch geil, guck die regelmäßig, macht mich total an. Die Mehrzahl der Frauen sagt, das ist alles schön und gut und kann man sich auch mal angucken. Aber für mich fehlt ja da das Wesentliche, nämlich der andere, mit dem ich in Beziehung trete und in diesem Beziehungsgeschehen auch im Sexuellen was erlebe. Das Problem haben Männer nicht, weil ihr Sexualitätskonzept reiz-, gelegenheits- und optionsorientiert ist. Das von Frauen ist tendenziell personen-, beziehungs- und interaktionsorientiert. Und deswegen gibt es da geschlechtstypische Unterschiede, die dazu führen, dass Pornografie ganz überwiegend von Männern konsumiert wird.
Sie haben in Ihrem letzten Buch aber auch einen Fall geschildert, dass dann auch Männer, die dann eben Pornos konsumieren, statt vielleicht Sex mit ihrer Frau oder Freundin zu haben, durchaus aber auch sich Dinge wünschen, spannende Dinge wünschen, die sie eben dann aus der Pornografie kennen.
Richtig, daran erkennen wir schon die potenzielle Problematik, die entsteht, wenn ich Fiktion mit Realität vergleiche. Dass die jungen Männer sagen, die Art und Weise, wie ich in Pornos sehe, wie Frauen Männern einen blasen und wollen, dass ins Gesicht gespritzt wird und zu Analverkehr auffordern und das ganze bitchy Behavior, das macht mich total an und das kriege ich als mit meiner Freundin überhaupt nicht. Die will mit mir kuscheln und schmusen und dann auch vielleicht mit mir schlafen, aber weder schreit die dann rum, noch kriegt die multiple Orgasmen, noch squirtet die. Das ist alles irgendwie so gemäßigt. Und ich merke, ich muss in meinem Kopf mir die Pornobilder aufrufen, um richtig geil zu werden, um einen hochzukriegen und um kommen zu können. Und das sind Effekte, die wurden mir, bevor es diese Verfügbarkeit der Internetpornografie gab, in der Weise im klinischen Kontext nicht berichtet.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Zeit für einen kleinen thematischen Break. Es ist Zeit für das Liebestagebuch. Die Rubrik, in der echte Menschen von ihrem echten Sex- und Liebesleben erzählen. Persönlich, Sarah macht das jetzt. Sarah heißt in echt anders, ist Mitte 20, bisexuell. Seit einem Jahr ist Sarah in einer festen Beziehung mit ihrem Freund und genießt gerade den Sommer.
Momentan ist ja ein ziemlich schönes Wetter und gestern waren mein Freund und ich, sind wir raus ins Grüne gefahren und im Moment müssen wir viel lernen und haben dann die Lernsachen quasi für die Uni dann mitgenommen, haben uns eine Decke mitgenommen und sind einfach rausgefahren und haben uns dann auf eine Wiese gelegt und haben da gelernt und gesessen und es war richtig schön. Und es war dann eben so, dass wir ganz normal gelernt haben und dann irgendwann mal habe ich eine Pause gemacht und dann saßen wir eigentlich so im Schneidersitz ineinander verschlungen. Irgendwann mal war ich so halb eingedöst und dann merke ich, wie er so meine Beine streichelt. Ja, und wie er dann irgendwie anfängt, sich so ein bisschen an meinen Oberschenkeln hochzuarbeiten. Also ich hatte eine kurze Hose an und ein bisschen lockere Hose. Und dann ist er eben auch mit seinen Händen unter die Hose gegangen und dann so ein bisschen langsam hochgewandert. Und ich habe das Ganze nicht so wirklich erstmal realisiert, beziehungsweise hatte ich ganz vergessen, dass wir ja draußen sind und war dann so ein bisschen auf einmal ganz durcheinander, als er gemeint hat, da kommt jemand. Und dann habe ich einfach schnell seine Lernbücher genommen und habe die so über seine Hand drüber gelegt, dass man quasi nicht sieht, dass seine Hand quasi von unten vom Hosenbein hoch bei mir unter meiner Hose ist. Schon allein dieser Moment quasi, dass jemand dann vorbeigelaufen ist, das war dann irgendwie schon sehr aufregend, obwohl er gar nichts gemacht hat. Also einfach nur diese bloße Berührung von seiner Hand unter meiner Hose zwischen meinen Beinen war schon total extrem. Ich lag einfach nur auf dem Rücken und habe oben über mir die Bäume gesehen und die Blätter rauschen. Das war richtig angenehm. Und dann war eben der Jogger war dann vorbei. Ja, dann hat er richtig eigentlich angefangen, an mir rumzuspielen. Und ja, dann eigentlich so weit, bis ich dann schlussendlich gekommen bin, dann auch draußen. Und das war irgendwie so aufregend, weil wir ja wussten, okay, es kann jederzeit quasi jemand kommen. Und ich habe in die eine Richtung geschaut und er in die andere. Aber dadurch, dass ich eben auch sehr mich so fallen gelassen habe, hatte ich auch immer mal wieder meine Augen zu oder war einfach komplett weg. Sehr aufregend und eine sehr schöne Unterbrechung vom Lernen. Und ja, mal gucken, inwieweit jetzt das Wissen, was wir uns da angeeignet haben, ob das irgendwie hängen geblieben ist oder nicht nur die Erinnerung an die kleine Pause. Ja, irgendwie ist das, finde ich, sehr schön, weil Sex und alles, was damit zu tun hat, ist ja sowas Natürliches und Ursprüngliches und das dann in der Natur einfach unter freiem Himmel. Ja, es passt einfach.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Was macht der de facto freie Zugang zu Pornos mit uns? Wie hat der Zugang die Beziehung der Generation der heute 20-25-Jährigen vielleicht schon geprägt? Darüber habe ich diese Woche mit dem Berliner Sexualpsychologen Christoph Ahlers gesprochen. Und ich habe ihn gefragt, kann es sein, dass wir von unserem Partner oder von unserer Partnerin vielleicht auch immer krassere Sachen wollen, weil wir die Sachen aus dem Netz kennen?
Ja, das ist der sogenannte Adaptationseffekt. Der stellt sich bei allen hochstimulativen Dingen ein, die wir konsumieren. Beim Alkoholismus kennt man das. Der Alkoholiker fängt auch an mit dem Herrengedeck, Pilz und Korn. Und danach braucht er 5 und irgendwann braucht er literweise und eine halbe Flasche. Das heißt, der Organismus gewöhnt sich an den Reiz und verlangt nach mehr Stimulation, um eine ähnliche Reizreaktion hervorzurufen. So ist es auch bei nicht stoffgebundenen, mit Verlaub, das in den Pornografiekonsum ist ja auch nur vermeintlich nicht stoffgebunden. Die Reaktionen, die im Organismus ausgelöst werden, sind ja von starken Botenstoffen und Ausschüttungen gekennzeichnet. Aber natürlich gibt es da eine Dosissteigerung und es gibt insbesondere den Modellcharakter von sexuellen Praktiken und Handlungen, die früher von Personen im Erwachsenenalter vielleicht im Rahmen von Prostitutionskontakten erlernt und erlebt wurden. Wenn die ein Teenager mit 15 Jahren kriegt, noch bevor er selber sexuell eigentlich aktiv ist, dann kann das natürlich dazu führen. Und ich führe als Beispiel ja aus meiner Supervisorentätigkeit die Berichte an von den Kolleginnen, die in den Beratungsstellen arbeiten für Jugendliche, wo die Mädchen anrufen und sagen, wie sie ein Betäubungssalbe bekommen. Und dann fragen die Beraterinnen, wofür brauchst du denn Betäubungssalbe? Dann sagen die Mädchen ja für Analverkehr. Und dann sagt die Beraterin, ja, aber warum willst du denn Analverkehr, wenn das wehtut? Dann ist Schweigen und dann ist die Antwort, ja, die Jungs wollen das. Also die Frage, was will ich eigentlich? Die Jungs wollen das, weil das so im Porno drankommt, das ist irgendwann dran, da muss man das entsprechend machen. Und befragt, wenn die Jungen danach befragt werden, worum geht's dir denn da? Willst du das eigentlich selbst? Dann ebenfalls ratlose Augen und die Aussage, naja, so geht das doch. Also man muss erst fummeln, dann blasen, lecken, dann vorne, dann hinten und dann abspritzen. Also so unter dem Motto, so macht man doch Eierkuchen. Ja? Eier, Mehl, Milch, Salz, so geht das und das muss abgespult werden. Und diese Form der stereotypisierten Abläufe sexueller Begegnungen, die hat es immer gegeben, aber nie für Kinder und Jugendliche in so expliziter Weise frei verfügbar. Und wir müssen einfach sagen, wir wissen noch nicht, was das mit ihnen macht. Es nützt nichts, die Problematik zu dramatisieren. Es nützt aber auch nichts, sie zu bagatellisieren, sondern es geht darum, sie zu problematisieren und begleitend zu beforschen.
Jetzt weiß man ja aus anderen Bereichen, aus Suchtforschung zum Beispiel, wer besonders gefährdet ist. Ist das jetzt hier auch so, dass ich sozusagen vielleicht mich vor den Rechner masturbierend fliehe und dann immer Pornos konsumiere? Jeden Tag bin ich da eher gefährdet, wenn ich eben kein gesundes Umfeld habe, Freunde, die mir sozusagen die Realität wieder näher bringen. Dass ich mitbekomme, wie eigentlich Sex ist mit dem echten Leben sozusagen, unabhängig von den Sachen, was im Netz ist.
Genau, und die Problematik ist wie immer nicht der konsumierte Medieninhalt, genau wie bei Gewaltdarstellungen, sondern die Problematik ist die konsumierende Persönlichkeit. Ja, das heißt, das Problem ist nicht auf der Mattscheibe, sondern sitzt vor der Mattscheibe. Und da wissen wir, diejenigen, die ohne dies von ihrer Persönlichkeitsausstattung her Schwächen haben, Defizite, Hemmungen, also vor allen Dingen Selbstunsicherheit, Selbstwertstörungen, mangelndes oder geringes Selbstbewusstsein, die tendieren stärker dazu, stark stimulierende Medieninhalte zu konsumieren, sowohl Gewaltdarstellungen als auch explizit sexuelle Darstellungen. Und genau die laufen auch eine größere Gefahr, falsche Schlüsse daraus zu ziehen und aus diesen Darstellungen modellhaft mittelbar zu lernen. Und das ist der eigentliche Ansatzpunkt für die wissenschaftliche Begleitforschung. Nicht so sehr die Frage, was sind die Inhalte und wie kann man Pornografie eindämmen oder Filter einbauen. Alles Quatsch. Sondern die Frage ist, wer konsumiert, wie intensiv und worum geht es ihm dabei und was macht das mit ihm? Wir wissen also, dass die Jugendlichen, die mit gesundem Selbstwertgefühl und relativ stabiler und intakter Persönlichkeit konsumieren, davon wahrscheinlich weniger beeinflusst werden und das auch weniger als Problem erleben. Die ersten Daten zu dieser Forschung legen das ja nahe. Und diejenigen, die sowieso Schwierigkeiten haben, mit sich und anderen zurechtzukommen, vielleicht auch Schwierigkeiten haben, in Kontakt zu kommen, in Beziehung zu kommen, für die spielt das eine ganz andere Rolle und hat es womöglich auch eine ganz andere Bedeutung.
Viele Pornodarsteller, die schlucken Tabletten, um überhaupt einen Ständer zu bekommen. Statt Sperma wird dann gerne auch mal Eikler genommen. Diese Tricks der Pornobranche, die hat uns der Ex-Pornodarsteller Till Krämer hier vor ein paar Wochen in Eine Stunde Liebe erklärt. Es wird viel gefaked in diesen Pornos. Und Till Krämer, der hat uns auch gesagt, privater Sex hat für ihn so gut wie nichts mit Sex im Porno zu tun. Und ich habe Christoph Allers gefragt, ob ihn diese Position eines Pornodarstellers verwundert.
Eben gar nicht, sondern das ist genau der Realitätsabgleich, den man machen kann, wenn man mit den Profis spricht, ja. Und die sagen, das ist im Grunde genommen eine Form von Leistungssport. Genau wie im Leistungssport bedarf es einer extremen mentalen Präsenz und Vorbereitung, denn eine sexuelle Reaktion, beim Mann ja vor allen Dingen die Penisversteifung, unter diesen stressigen Bedingungen aufrechtzuerhalten, geht ja für die meisten nur noch mit Medikamenten. Und mit der Zunahme der expliziten und krassen Pornografisierung der Darstellungen, das ist eben die gleiche Zeit, seitdem es Viagra gibt und seitdem die sich auch in entsprechender Weise dopen können. Und die Darsteller wissen natürlich selbst, dass es reine Fiktion ist und dass das nichts zu tun hat mit ihrem Privatleben und mit ihrem eigenen sexuellen Wunsch- und Bedürfnisrepertoire. Denn es handelt sich ja vor allem um beziehungslose sexuelle Interaktion. Das heißt, es ist die totale Reduktion sexueller Darstellungen auf die Erregungsfunktion. Die Kommunikationsfunktion ist genauso irrelevant in der Pornografie wie die Fortpflanzungsfunktion. Ja, damit haben wir das Eindampfen auf den Stimulationsfaktor und deswegen ist es Sexual Entertainment, Sexual Fiction, ein Unterhaltungsangebot für Erwachsene zur Herbeiführung und Steigerung sexueller Erregung. That's it.
Wie können Sie Menschen dann helfen? Also wie kriegen Sie die Kommunikation, das Verbindende wieder in den Sex und nicht nur die Erregung?
Der erste Schritt ist, also die brauchen Unterstützung dabei, sich zu trauen, mit ihren Partnerinnen und Partnern zu sprechen. Also es ist der A und O. In der Regel wird diese Problematik schamhaft verborgen und es wird nicht darüber gesprochen, solange bis die Freundin im Webbrowser oder auf der Festplatte irgendwo Dateien findet und dann ist der GAU da und dann gibt's Krach. Und das ist also der erste Schritt, diese Kommunikationsunterstützung. Wie kann der Betroffene, der das als verborgene Welt bei sich hat, es schaffen, mit dem anderen oder der anderen zu sprechen? Dann kommt die Frage 2, nämlich, was bedeutet das jetzt für beiden und wie soll der Umgang jetzt aussehen mit oder ohne Konsum expliziter sexueller Darstellungen? Und dann mündet das in eine Paar-Sexualtherapie, wie die bei anderen Indikationen auch läuft.
Aber es kann durchaus auch sein, dass Paare zumindest in gewissen Rahmen Pornos mit einbeziehen in ihr Sexualleben?
Ja, das kann deswegen sein, weil nochmal nicht die Pornos das Problem sind und die Ursache der partnerschaftlichen Krise, sondern die Pornos sind der Auslöser. Sie sind verfügbar und sie werden konsumiert, weil es sie gibt. Und zwar unkompliziert, rund um die Uhr und multimedial. Und das ist so komfortabel und so stimulativ, dass es einfach genutzt wird. Die therapeutische Frage ist, was passiert zwischen uns und was passiert da nicht? Und was wollen wir eigentlich miteinander leben und erleben und was nicht? Und wenn es dadurch dazu kommt, dass die sexuelle Beziehung wieder belebt wird und die beiden Menschen wieder in Kontakt kommen, dann tritt die Frage des Pornografiekonsums dadurch automatisch in den Hintergrund. Die ist nicht weg, aber die verliert eben an Relevanz.
Es gibt ja auch eine No-Fap-Bewegung, da sagen Jungs, sie verzichten auf den Pornokonsum, auf Masturbation für eine gewisse Zeit, um dann eben mit der Partnerin, mit dem Partner wieder erfüllteren Sex zu haben. Ist das was wir begrüßen?
Das ist ja Stimuluskontrolle und dem wohnt ja der Gedanke inne, wenn ich auf der einen Seite was weglasse, dann wächst auf der anderen Seite was zu. So einfach ist das nicht und deswegen arbeite ich auch mit diesen Diätprogrammen nicht, sondern es geht um die Frage, wie lässt sich die sexuelle Beziehung zwischen zwei Menschen entwickeln, entfalten, vertiefen und intensivieren. Wenn das gelingt, dass diese beiden Menschen sich vielleicht erstmals sagen können, wie ihre sexuellen Wünsche und Bedürfnisse, Ängste und Befürchtungen sind, dann führt das dazu, dass ihre sexuelle Beziehung womöglich intim wird und damit intensiv wird. Und das führt dazu, dass der Konsum von Pornografie ganz von selbst in den Hintergrund tritt.
Wie erklären Sie sich das vielleicht auch soziologisch, dass eben so eine Konsumorientierung eigentlich uns erreicht hat, auf der Körperebene, auf der Sexebene eben auch, dass wir so konsumorientiert geworden sind, auch in dem Bereich?
Naja, wir leben in einer Gesellschaft, die uns beibringt, sich nicht mit den eigenen Sorgen und Nöten und Ängsten zu befassen, zu kompensieren. Und was ist der Hauptkompensationsmodus in unserer Gesellschaft? Es ist Konsum. Unterhaltung, Ablenkung und Konsum. In der Sekunde, in der ich mir von außen etwas zuführe, merke ich kurzfristig nicht, dass mir im Inneren etwas fehlt. Langfristig führt das leider dazu, dass ich immer mehr konsumieren muss, um dieses dumpfe Gefühl, dass mir im Inneren was fehlt, damit überdecken zu können. Und das geht beim einen länger und beim anderen kürzer gut. Aber das ist in der Leistungsgesellschaft sozusagen die Rückseite der Medaille, dass über Konsum innere Leere und emotionale Unerfülltheit kompensiert werden soll. Als Psychologe muss ich mir klar machen, dass wir Menschen Grundbedürfnisse haben, nämlich danach wahrgenommen, ernst genommen und angenommen zu werden, vor allem danach nicht bewertet zu werden und zugehörig zu sein.
Dr. Christoph Ahlers war das in Eine Stunde Liebe. Der Berliner Sexualpsychologe und Therapeut hat das Buch geschrieben Himmel auf Erden und Hölle im Kopf, was Sexualität für uns bedeutet, kostet knapp 20 Euro. Ja, und wie seht ihr das? Teilt ihr seine Thesen? Welche Erfahrungen habt ihr mit Pornokonsum selber gemacht? Schreibt uns gerne an mail@deutschlandfunknova.de oder diskutiert mit auf Facebook oder Twitter. Wir bleiben an dem Thema dran in Eine Stunde Liebe. Danke fürs Lauschen. Ich bin Till Obitz.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Jeden Freitag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.